Zeit für Local Heroes mit Franziska Wanninger und Serdar Somuncu.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Local Heroes. Ich bin Franziska Wanninger, bayerische Kabarettistin, Autorin und Schauspielerin. Und bei mir ist Serdar Somuncu. Er ist Kabarettist, Autor und Regisseur.
Hallo Franziska.
Und gemeinsam stellen wir euch verschiedene Local Heroes vor. Also im Prinzip Helden und Heldinnen, die in der Lokalpolitik im Kleinen Großes bewirken. Das heißt, wir sind in die Regionen gefahren und haben uns dort mit spannenden Menschen getroffen. Ich war quer durch ganz Bayern unterwegs und Serdar war auf Tour in Berlin-Brandenburg.
Ja, und ich habe da auch einiges erlebt. Eine große Bandbreite an unterschiedlichen Einsatzfeldern. Ich bin gespannt auf das, was du erlebt hast, weil ich glaube, in Bayern ist manches vielleicht ähnlich provinziell wie in Brandenburg, aber dann doch wieder ganz anders.
Die große Frage ist wahrscheinlich auch, warum haben wir das überhaupt gemacht? Und also für mich ist es zumindest so, also ich habe den Eindruck, die großen Politiker, die bekommen ohnehin täglich wahnsinnig viel Plattform in den Medien. Und es gibt aber so viele engagierte und spannende Menschen da draußen an der Basis, die in ihrer Stadt, in ihrem Dorf wirklich viel bewegen. Und ohne die geht eigentlich gar nichts. Und deswegen ist es eigentlich schon an der Zeit, dass die auch mal eine Stimme bekommen.
Das war für mich das Beeindruckendste, dass es gar nicht so darum geht, sich selbst darzustellen oder eine große Öffentlichkeit zu haben und sich so im Licht dieser Öffentlichkeit zu sonnen, sondern das ist eine sehr minimalistische Arbeit, möchte ich fast sagen, mit einem maximalen Erfolg. Denn wie du richtig gesagt hast, das sind Helden, das sind Leute, die sich zum Teil, wie jetzt auch die Miriam Blumenthal, über die ich gleich sprechen werde, in Gefahr begeben und das nicht nur einmal, sondern wirklich ja fast ihr ganzes Leben lang. Und das einfach mal darzustellen und zu sagen, Politik ist eben nicht immer nur das, was so großtönerisch daherkommt in den Talkshows oder im Bundestag oder wenn Leute dann im feinen Zwirn erklären, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern Politik ist auch mal sehr hemdsärmlich und packt an und ist mitten in unserem Leben.
Genau. Und jetzt ist ja das Thema auch von dieser Folge Hass und Herzlichkeit. Mein erster Held und seine Geschichte ist also war wirklich sehr beeindruckend. Die Geschichte spielt zu großen Teilen im niederbayerischen Grafenau. Das ist eine Stadt mit 8000 Einwohnern. Die liegt mitten im bayerischen Wald. Und der Held heißt Muhannad al-Halak. Und der hat echt einen sehr beeindruckenden Weg hingelegt. Also der ist als Kind aus dem Irak geflohen und ist jetzt Bundestagsabgeordneter. Und der ist erst 32. Und ich finde, an seiner Geschichte sieht man auch, also wie mit viel Herzlichkeit die Integration echt gut gelingen kann und was vor allen Dingen jetzt ein ehemaliger Geflüchteter alles seiner Heimat zurückgibt, also seiner neuen Heimat. Und ich habe den frisch gebackenen Bundestagsabgeordneten besucht. Also ich bin jetzt hier an der Probst-Zeiberer Mittelschule in Grafenau. Die Schule muss man sich ungefähr so vorstellen, es ist halt so ein typischer 70er-Jahre-Bau mit viel Beton, aber der Beton ist orange angemalt. Die Treppe ist verziert mit einem bunten Mosaik. Wenn man rausschaut, dann sieht man den bayerischen Wald. Und hier an der Schule treffen wir jetzt gleich den Muhannad al-Halak, für den die Schule sehr viel Veränderung bedeutet hat. Jetzt sehe ich gerade, du hast einen ganzen Stapel Briefe unterm Arm.
Das sind meine Glückwunschbriefe. Also zum Beispiel unter anderem von der Polizei zum Beispiel, Bürgermeistern, Landräte und bestimmte Vereine, IHK. Schön. Aber natürlich auf Social Media, da habe ich private Nachrichten bekommen bis zum geht nicht mehr. Mein Bruder, der ist aktuell in der Berufsschule und sagte mir, oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich. In der Schule redet jeder von dir. Da kommt natürlich jeder auch auf meine Eltern zu. Die freuen sich natürlich. Riesig.
Also herzlichen Glückwunsch natürlich auch von mir.
Ja, vielen Dank, echt.
Jetzt stehen wir ja hier vor der Mittelschule in Grafenau. Was ist das für ein Gefühl? Also das wie Gefühl, war das damals?
Also es ist toll. Natürlich kommen Erinnerungen gerade hoch, auch im Pausenhof hier vorne. Für mich war es komplett neu. Ich war eher so ein bisschen schüchtern. Also ab 8 Uhr ist ja Schulbeginn. Und ab 9.15 Uhr sind wir alle raus vom Klassenzimmer, natürlich nach Vorstellungen und so weiter. Dann kamen schon die ersten Kinder auf mich zu. Zweit, mit denen bin ich sehr speziell, beziehungsweise auch die Freundschaft ist auch geblieben. Die kamen direkt auf mich zu, sind auf mich eingegangen einfach halt. Und ich konnte null Deutsch. Und das war toll, dass sie versucht haben, mich aufzunehmen. Da habe ich auch nicht lange gebraucht, bis ich die deutsche Sprache erlernt habe. Ich musste sie ja, weil ich wollte mitspielen. Und deswegen ging es sehr schnell für mich.
Jetzt stehen wir hier direkt vor der Schule und an der Seite vom Eingang, vom Haupteingang, hat man eine gelbe Wand und davor sind blaue Wellen aus Mosaik und drüber eine Spiegelsonne.
Es sind tatsächlich Ranken, so eine Art Ranken, die ich damals entworfen habe im Kunstunterricht. Und wir standen, glaube ich, zu viert, zu fünft da vorne und haben dieses, oder versucht zumindest, den Kunstwerk, was ich auf Blatt Papier sozusagen gezeichnet habe, auf die Wand zu entwerfen halt.
Und wie fühlt sich das an, wenn das jetzt die ganzen Jahre überdauert hat?
Als Stadtrat tut's mir im Herzen weh, weil tatsächlich die Schule saniert wird jetzt. Und ich habe gesagt, hoffentlich kommt das nie weg. Und es ist schon ein tolles Gefühl, wenn ich dann sozusagen als Kommunalpolitiker, der hier aufgewachsen ist, dann auch hier vor Ort was, immer noch was bewegen kann.
Die Zeit davor, die war ja geprägt von der Flucht auch aus dem Irak.
Genau, also für mich persönlich damals war es so, dass das jetzt sehr schnell gegangen ist. Ich musste damals, also da war ich in der Grundschule, auf einen Tag hieß es, wir müssen weg, aber wir haben den Grund nicht verstanden. Wir haben auch nicht verstanden, ob es jetzt für immer ist. Als Kind meint man, okay, man kommt wieder halt. Also das wird halt nicht so kommuniziert. Wir sind dann Richtung Türkei. Das geht ja nicht alles auf einen Tag. Wir waren vielleicht ein Jahr ungefähr unterwegs, dann ging es weiter nach Italien und so ging es dann weiter halt. Das ist, damals hat man ja auch eine natürlich den Krieg ja gar nicht verstanden als Kind. Jetzt nachhinein, das war damals mit dem Diktator Saddam Hussein. Und erst nachhinein versteht man, warum unsere Eltern auch sehr zurückhaltend waren gegenüber uns Kinder.
Gibt es da Szenen von der Flucht, die damals als Kind Angst ausgelöst haben?
Ja, zwischen Türkei und Italien. Da sind wir tatsächlich mit einem Schiff, da haben wir irgendwie zwischen zwei Schiffe wechseln müssen. Das sind so Frachtschiffe gewesen, glaube ich. Und da ist meine Mom tatsächlich ins Wasser gefallen. Und da hat sie Glück gehabt, dass sie noch rechtzeitig rausgeholt worden ist. Weil kurz drauf gab es diese Stöße ja durch die Wellenschläge halt. Und also da hätte es auch böse enden können. Und das ist mir sehr stark hängen geblieben, weil man als Kind oben steht halt und das so ein bisschen mitbekommt. Das war schon krass. Wir haben ein Haus bekommen, das war ja also Gemeinschaftswohnung, warmes Bett und da ist man schon als Kind so froh, Art Erleichterung sozusagen, jetzt sind wir angekommen halt. Okay, jetzt bin ich sicher halt, als Kind schon. Also ich wurde sehr herzlich aufgenommen, das ist auch der Grund, warum ich mich engagiere und ich möchte auch ein Vorbild dafür sein, dass junge Leute, auch einer der Migrationshintergrund, auch hier was leisten muss erstmal und natürlich auch, er wird ja gefördert. Ich meine, die Gesellschaft hier ist sehr offen. Er wird gefördert, aber die Gesellschaft kann auch fördern und das möchte ich auch gerne mitnehmen.
Das heißt, ihr habt keine Ausgrenzung erfahren?
Gar nicht. Ich denke, das hat auch hier mit uns in Niederbayern zu tun vielleicht, weil wir die Einzigen waren halt. Wir waren für die Gesellschaft eher vielleicht interessant, außergewöhnlich. Die waren sehr herzlich, sehr offen, natürlich auch neugierig. Wenn einer auf dich zukommt und positiv eingestellt ist, dann geht's nicht anders. Dann musst du positiv. Und deswegen ist auch meine Einstellung.
Was würdest du denn jemandem raten, der geflüchtet ist? Wie kann er sich am besten integrieren?
Für mich ist ganz wichtig, sich zu öffnen. Wenn einer, der hierher kommt und sich verschließt gegenüber der Gesellschaft, dann kann eine Integration nicht gelingen. Das ist klar. Wenn du Positives gibst, dann bekommst du auch was Positives. Wir haben da aktuell auch das Problem, wenn die jetzt hierher kommen, ich meine, das ist ja üblich und normal, dass man sozusagen mit jemandem sich unterhält, der die Sprache auch versteht. Viele verschließen sich mit, die sagen wir mal, aus dem gleichen Land kommen, verschließen sich gegenüber der Gesellschaft. Und so entstehen diese Parallelgesellschaften und da wird die Integration niemals gelingen. Und ich habe das Vorteil damals gehabt, dass ich alleine war. Ich würde raten, erstmal durch Ehrenamt, das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich habe mich auch sehr schnell dadurch integriert, weil man das Gefühl fürs Gemeinwohl entwickelt. Ehrenamt, sprich Feuerwehr, Fußball spielen, das hat mir damals sehr stark geholfen und das wird auch diejenigen helfen, die herkommen und natürlich auch offen sind und natürlich auch beide Seiten spielen eine Rolle.
Was würdest du den, sagen wir mal, Deutschen raten? Wie können die dazu beitragen, dass sich ein Geflüchteter gut integriert?
Dass tatsächlich auch hier die Gesellschaft gegenüber diejenigen ein bisschen Verständnis zeigen, auch natürlich auch die Chance geben, sich zu beweisen und nicht gleich irgendwo abgestempelt werden. Ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man sich auch integrieren kann und dass man sich sozusagen auch für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort engagiert und etwas zurückgibt. Ich meine, ich leiste ja was und das ist meine Pflicht sozusagen.
Was denkst du, ist deine größte Motivation als Politiker? Also was möchtest du am meisten gestalten?
Meine Themen liegen auf der Hand. Einmal, ich bin Handwerker, ich habe Migrationsgeschichte. Das sind zwei Säulen, die zusammenpassen. Berufliche Bildung ist für mich sehr wichtig. Also das Handwerk allgemein stirbt ja aus. Das zweite Thema ist ja Integration. Ich möchte auch ein Vorbild dafür sein, dass die Integration gelingen kann. Und die zwei gehören zusammen tatsächlich, weil wir ja Handwerkermangel hier in Deutschland haben. Und durch Zuwanderung kann man das sozusagen. sozusagen auch erreichen, dass man das Ganze auch entgegenwirkt. Und ich finde, das sind zwei Säulen, die zusammenpassen einfach.
Gibt es noch irgendeinen Ausblick für die Zukunft für dich?
Ich möchte wirklich für meine Region was bewegen. Das möchte ich auch gerne irgendwann mal hören. Ich sage, okay, er war einer, den wir aufgenommen haben und der hat sich für uns eingesetzt. Mich hat vor kurzem eine ältere Dame beim Tanken sozusagen angesprochen. Ich kannte sie noch nicht. Hat zu mir gesagt, du bist eine von uns und ich habe dich immer gewählt und werde dich immer wählen. Also da kriegt man Gänsehaut. Wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, vielleicht wirst du Bundestagsabgeordneter, was meinst du? Dann sage ich, spinnst du? Ich meine, wir leben in einer Demokratie und Demokratie hat gesprochen.
Und jetzt darf ich ja bei dir dabei sein. Das ist die erste Stadtratssitzung nach der Wahl. Da wartet dann der Bürgermeister von Grafenau, der Alexander Mayer, mit den ganzen Stadtratskollegen. Und ich glaube auch einer Überraschung.
Ich darf zuerst einmal den Herrn Stadtrat Al-Hallak zu mir bitten, weil ich habe heute die große Ehre, ein neu gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages bei uns im Gremium willkommen zu heißen und darf sehr herzlich gratulieren. Lieber Moanat, ein kleines Dankeschön und Präsent, das dich im Bundestag an uns erinnern soll. Es ist ein gelber Bär, der bei dir seinen Platz hoffentlich im neuen Büro finden soll. Ich hoffe, dass du mit Wohlwollen und mit schönen Gedanken an Grafenau zurückdenkst. Wir werden dich vermissen. Gleichwohl hoffe ich auch, dass du den Stadtrat mit deinen Ideen und mit deinem Engagement auch immer wieder bereichern wirst und dass wir eine gute Möglichkeit finden, miteinander die Stadt auch in Berlin weiterzubringen.
Vielen, vielen Dank. Ich denke, wenn ich es in meinem Büro stehen lasse, dann möchte ich wieder nach Hause. Und ich glaube, und sag danke, freut mich sehr. Danke.
Sehr geehrter Herr Al-Hallak, lieber Muhanat, ich darf dir auch im Namen der CSU-Fraktion und des CSU-Ortsverbandes Grafenau recht herzlich zur Wahl in den Bundestag gratulieren.
Lieber Muhanat, auch die SPD-Fraktion wünscht dem Senkrechtstarter alles, alles Gute in Berlin. Vertritt uns gut, ich werde jetzt jede Woche einen Antrag schreiben.
Ja, lieber Muhanat, auch ich darf dir für die Fraktion der Unabhängigen Wähler, aber auch persönlich ganz, ganz herzlich gratulieren. Es ist eine Freude für uns und es ist sicher eine Bereicherung für die Region und vor allem für die Stadt Grafenau. Also ganz, ganz toll, lieber Muhanat.
Ich muss echt sagen, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sage nur Danke und mich freut sehr. Ich hoffe, dass ich auch für die Region einiges bewirken kann und ich hoffe, dass ich auch was bewegen kann. Es ist meine Heimat und ich werde mein Bestes geben. Der Druck ist natürlich auch da jetzt. Ne? Also vielen, vielen Dank. Freut mich wirklich sehr.
Serdar, du hast es jetzt zum ersten Mal gehört. Was sagst du dazu?
Ja, sehr spannend und auch bewegend, wie er da dort aufgenommen wird von unterschiedlichen Menschen und wie wenig fremd er sich selbst fühlt, aber wie wenig fremd er auch für die anderen ist.
Und was ich so mag an der Geschichte ist tatsächlich, also der Bayerische Wald, das ist eine sehr, sehr schöne Gegend in Bayern, aber der liegt in der Tat sehr abgeschieden. Also man muss sich vorstellen, die Stadt Grafenau liegt zum Beispiel eine halbe Stunde entfernt von der nächsten Autobahn, 40 Autominuten entfernt vom nächsten ICE-Bahnhof, München liegt 200 Kilometer entfernt und so weiter. Also dadurch wird die Gegend von Restbayern manchmal ja vielleicht sogar ein bisschen belächelt. Und ich finde es so schön, weil es offensichtlich eine völlig falsche Annahme ist, dass wer so weit vom Schuss ist, der lebt dann auch hinterm Mond, ist vielleicht weniger tolerant, weniger aufgeschlossen. Und man sieht es ja an dem Muhanat, dass genau das Gegenteil passiert ist. Der ist da irgendwo im Bayerischen Wald und er hat Offenheit erfahren, er hat Herzlichkeit erlebt und er war einfach bald einer von den anderen. Und das freut mich so, weil das diese ganzen Vorurteile über die Region ad absurdum führt.
Ja, ich kenne den Bayerischen Wald. Ich war auch schon ein paar Mal da. Wunderschöne Gegend, aber wie du sagst, man sagt so schön, der Arsch der Welt. Oder mindestens der Arsch Bayerns. Aber ich habe das auch ähnlich erlebt bei mir. Ich bin ja sozusagen ähnlich in dieses Land gekommen aus der Türkei und habe dann gelernt, ein Teil dieses Landes zu sein. Und bei uns war das auch bei meinen Eltern keine Überraschung. Wir haben die Deutschen immer als sehr offen empfunden. Und das, was im Fernsehen gesprochen wurde oder dann, nachdem die Anschläge auch in Mölln und in Solingen waren, also wo es dann eine Renaissance des Rechtsradikalismus in Westdeutschland und später auch in ganz Deutschland gab, das war ganz weit weg von uns. Und es hing oft damit zusammen, dass man sich füreinander interessiert hat und neugierig war auf den anderen. Und ich glaube, besonders in Gegenden, wo es eben nicht so viele Fremde gibt, ist die Neugier größer. Das klingt paradox, aber dein Bericht hat das bestätigt.
Würdest du dann jetzt aus deiner eigenen Erfahrung sagen, dass du erst als Erwachsener dann Hass erfahren hast?
Ich habe als Kind tatsächlich schon auch Ausgrenzung erfahren. Es gibt eine Anekdote aus meiner Kindheit, der Einschulungstag. Ich sollte in die Grundschule eingeschult werden und war eins von drei nicht-deutschen Kindern. Ich weiß nicht, woher die anderen kamen. Und dann wurden wir alle namentlich aufgezählt und die drei nicht-deutschen Kinder sollten in eine eigene Klasse gehen. Und der Lehrer meinte, es wäre besser für uns, da könnten wir dann unter uns bleiben. Und mein Vater ist dann ins Direktorzimmer, ist dem Direktor an den Hals gegangen, hat gesagt, entweder mein Sohn geht mit allen anderen in eine Klasse oder wir gehen nicht auf diese Schule. Mhm. Also das waren so die einzigen Erlebnisse, die ich damals erlebt habe in den 70er Jahren, wo es natürlich viel weniger Migranten in Deutschland gab. Aber dann kam eine lange Phase, in der das überhaupt keine Rolle spielte. Erst wie gesagt in den 90er Jahren und später dann jetzt auch in den 2000ern wurde das wieder mehr.
Du hast ja auch jemanden getroffen, der Hass erlebt hat?
Genau, ich habe eine sehr interessante Frau getroffen, Mirjam Blumenthal, die in Berlin in einem Stadtteil in der Nähe von Neukölln arbeitet. Und dieses Haus, in dem sie arbeitet, ist so eine Art Jugendzentrum. Anton-Schmaus-Haus heißt das. Das ist nach einem Sozialdemokraten benannt, der 1934 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Mirjam ist so eine Art gute Seele dieses Hauses. Sie ist für die Jugendlichen, die dort sind, Ansprechpartnerin, sie ist Gesprächspartnerin, sie ist Erklärerin, sie erklärt Politik, aber sie ist auch Aufklärerin, sie stellt sich gegen sehr viele Dinge, die sie für ungerecht hält und ich finde, dass sie eine sehr beeindruckende Person ist und dass vor allem das, was sie da erlebt hat in den letzten Jahren, dieses Anton-Schmaus-Haus war halt immer auch Ziel von rechtsradikalen Angriffen, eine Geschichte ist, die einem Mut macht, ja, die einem das Gefühl gibt, es lohnt sich, dagegen zu halten und nicht einzuknicken. Und als ich dann dort war, wir mussten das erstmal suchen, es liegt ein bisschen versteckt hinter den Gleisen, war ich erstmal überrascht über den Zustand. Also es ist eine ganz tolle, gepflegte Anlage mit einem Zaun, der recht hoch ist umgeben. Wie wir dann später erfahren haben, hat das mit den Anschlägen zu tun. Das Ganze ist gesichert, es ist von der Polizei beobachtet, also die Polizei beschützt diese Einrichtung, aber auch eben die Personen, die dort arbeiten. Und die Jugendlichen sind alle sehr friedlich. Und wir kamen da an, drei saßen so um einen Feuerkreis und unterhielten sich und waren sehr höflich. Man bot uns Kaffee an. Und es war nicht so, wie man sich das vorstellt. Also ein Jugendzentrum, habe ich immer so in Erinnerung, ist eher so ein bisschen laut und da wird gekickert und geflippert. Nee, es war wirklich alles ganz, ganz beschaulich und ruhig. Und wir haben dann beschlossen, uns rauszusetzen. Und das Gespräch war dann doch sehr, sehr intensiv. Mirjam, du bist eine mutige Frau, glaube ich, oder? Würdest du sagen, du bist mutig?
Ich würde sagen, dass ich mutig bin, ja.
Weil?
Weil ich mich nicht einschüchtern lasse. Weil ich von meinen Eltern gelernt habe, dass ich mich nicht verbiegen soll, sondern aussprechen soll, was ich denke und was ich tue. Und dass ich mir politisch treu bleiben muss und am nächsten Morgen noch in den Spiegel gucken muss, wenn ich etwas politisch entschieden habe.
Wir sind hier in einem Haus, das musst du mir ein bisschen näher beschreiben, in dem Jugendliche sind. Und was machen die Jugendlichen hier?
Genau, also erstmal ist es nicht nur für Jugendliche, sondern es ist auch für Kinder. Das ist was ganz Besonderes für uns, weil bei uns machen Kinder ab 6 Jahren mit. Und Kinder und Jugendliche machen hier alles zusammen. Also wir trennen die nicht, sondern wir holen sie zusammen und dadurch ergänzen sie sich. Und die Jugendlichen lernen sehr schnell, dass es Spaß macht, mit Kindern Arbeit zu machen. Und dadurch werden sie später auch mal zum Beispiel Gruppenleitungen. Und unsere Überschrift ist politische Kinder- und Jugendarbeit im Kiez. Und alle Angebote richten sich danach aus, dass Kinder sich hier ausprobieren können und selbstständig Dinge tun können in einem geschützten Rahmen und selber sich die Welt erobern können und politisch mitmischen können.
Ich gucke so um mich herum. Hier ist ein Basketballplatz, ein Fußballplatz. Es ist total angenehm, so hier zu sitzen auf der Wiese, eine Feuerstelle. Kommen die Jugendlichen hier hin, weil die den Platz mögen oder weil die Inhalte wollen?
Also der Platz ist hier so, weil die Kinder und Jugendlichen den so gestaltet haben. Und deshalb kommen sie natürlich auch wegen dem Ort her. Sie können hier einfach sich frei ausprobieren. Hier sind kaum Erwachsene, die ihnen sagen, was sie tun und lassen sollen, außer die Regeln, die sie sich gemeinsam gegeben haben.
Was ist das Sozialistische an der Arbeit?
Also wir sind dafür, dass die Gesellschaft sich verändert. Wir wollen im Endeffekt die Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, nicht mehr weiter haben, sondern wir wollen sie sozialistisch gestalten. Also dass alle Menschen frei sind, gleich sind, dass sie gerecht zueinander sind und dass die Welt zu ihnen gerecht ist. Und wir sind ein Kinder- und Jugendverband, den es seit 1904 gibt. Und wir sind entsprungen aus der Arbeit der Jugend. Und das, so verstehen wir uns auch immer noch. Wir machen mit und für Kinder Politik, die am größten Teil eigentlich kaum eine Interessensvertretung in der Gesellschaft haben. Und das sind meistens die Kinder von den Leuten, die tagtäglich in der Fabrik malochen gehen.
Jetzt ist das ein Kampf gegen Windmühlen, den du führst. Also wir beide wissen, den Menschen immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass wir in Deutschland ein akutes Problem haben mit Rechtsradikalismus, das wird irgendwann zu einer altbekannten Leier. Und man gehört sozusagen zu den Verstrahlten, die immer wieder mahnen, na und fast schon so eine Obsession haben. Geht dir das so, dass Leute sagen, die Alte hat einen Knall, die denkt, wir wären noch im Dritten Reich, dabei leben wir in einem der aufgeschlossensten Länder der Welt?
Also es gibt zumindest Leute, die genervt sind von mir.
So hartnäckig bist?
Ja, also weil ich hartnäckig bin und weil ich keine Lust habe zu verschönen, weil das ist nicht schön. Und ich glaube, dass wir damit vor allen Dingen den großen Fehler tun, durch diese Verharmlosung die Opfer zu verhöhnen. Und die Opfer sind ja nicht nur Menschen, die in der nationalsozialistischen Zeit umgekommen sind, sondern Opfer sind auch, ist zum Beispiel auch Burak Bektaş, der hier erschossen wurde. Und das ist eigentlich unser Auftrag, dafür zu sorgen, dass es eben nicht passiert.
Jetzt bist du natürlich jemand, der die Auswirkungen spürt. Mhm. Kannst du dich auch mit den Ursachen auseinandersetzen, also beispielsweise Fluchtgründe, die wir ja schaffen, dadurch, dass wir Konfliktherde unterstützen? Wir, diese Gesellschaft, die ihre Stimme abgibt, einmal in 4 Jahren wählen Parteien, die Geschäfte machen mit unlauteren Regimen, zum Beispiel wie Saudi-Arabien, die dann wiederum Waffen bekommen und Konflikte anzetteln. Die Konflikte führen dazu, dass Kriege entstehen, Menschen wandern aus, kommen hierhin. Bist du in der Lage dazu, diese Kausalkette in irgendeiner Form zu beeinflussen? Also hast du von hier aus eine Möglichkeit oder bist du nur die Auswirkungen behandelt?
Ich glaube, wir machen beides. Also wir haben tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die im Endeffekt die Auswirkungen ganz direkt spüren, jeden Tag. Auf der anderen Seite ist aber unsere Arbeit ja gerade dafür da, um die Kinder und Jugendlichen fit zu machen, um etwas dagegen zu tun und ihre Stimme zu erheben, sich politisch einzumischen, Klassensprecher zu werden, Schülervertreter zu werden, Jugendauszubildendenvertretung, Betriebsrat zu werden. Also sich aktiv in die demokratischen Elemente
mit einzubringen. Also ein Bewusstsein zu bekommen, das meine ich.
Genau, sie sollen ein politisches Bewusstsein, ein ganz pro-demokratisches, und sie sollen auch verstehen, dass das System, wie wir es haben, eine Ungleichheit produziert und dass sie Teil davon sind. Nämlich in dem Moment erstmal sind diejenigen, an denen es ausgelassen wird, weil ihnen erstmal keine Stimme gegeben wird. Und sie sollen sich eine Stimme geben, selber nehmen. Mhm. Und dafür müssen wir sie empowern. Und das tun wir. Mit jedem Einzelnen. Ob es ein Kinderwochenende ist, ein Zeltlager, eine Gruppenstunde. Ob es ist, dass ich ihnen beibringe, wie man ein Lagerfeuer macht, was ihnen den Umgang mit Feuer, der ihnen sonst nur verboten wird, eine Freiheit im Endeffekt gibt. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber unwahrscheinlich wichtig sind für ein Selbstbewusstsein, weil viele Kinder sind nicht mehr selbstbewusst. Die laufen geduckt rum. Sie sind gewohnt, dass sie Noten bekommen, dass sie bewertet werden und dass sie eigentlich gar nicht kreativ und frei denken sollen. Weil es passt gar nicht in den Lehrplan.
Hast du selbst Kinder?
Ich habe 4 Kinder.
Du hast 4 Kinder. Und wie alt sind die?
Meine Älteste ist 27 und meine Jüngste ist 16.
Und machen die sich Sorgen um dich?
Ja, wir machen uns alle gegenseitig Sorgen um dann. Ja.
Warum?
Naja, sie haben Angst, dass mir nachts was passiert. Ich habe Angst, dass Ihnen nachts was passiert.
Ihr steht unter Polizeischutz, ne?
Wir stehen unter Polizeischutz und die Polizei ist entweder am Anton-Schmaus-Haus oder bei uns zu Hause, ja.
Weil?
Wir stehen unter Polizeischutz, weil unser Auto angezündet worden ist, weil wir Morddrohungen bekommen haben, weil das Anton-Schmaus-Haus angezündet wurde und wir kontinuierlich unter Beobachtung der Nazis stehen, wie wir uns bewegen und werden verfolgt von ihnen.
Hat sich die Infrastruktur der Rechten in Deutschland verändert?
Definitiv. Also wir haben die Situation, dass wir vor 10 Jahren, als wir den ersten Brandanschlag hatten, gab es hier sehr viele Demonstrationen von Nazi-Gruppen, die ein nationales Jugendzentrum gefordert haben. Da sind noch sehr viele, vor allem junge Nazis, auf die Straße gegangen. Die siehst du heute gar nicht mehr. Die sind im Endeffekt ein Stück weit abgetaucht. Du hast einen Teil noch gehabt bei der Welle 2015, als die ersten Geflüchteten gekommen sind und hier untergekommen sind. Da gab es dann wiederum ein paar, die man gesehen hat. Aber ansonsten habe ich sehr stark den Eindruck, dass sie eigentlich abgetaucht sind und dass sie ja jetzt anders agieren. Aber was sie machen ist, dass das, was sie vor 10 Jahren angekündigt haben, nämlich die Menschen persönlich aufzusuchen, sie zu bedrohen und Anschläge zu planen und umzusetzen, also die Liste, die angefertigt worden ist, die wird sukzessive abgearbeitet.
Ich weiß, dass das manchmal so ein bisschen effekthascherisch ist, zu sagen, was sind schlimme Dinge passiert und erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, den Zuhörern mal zu erzählen, was ist denn so Tagesordnung? Was passiert denn so? Also mal abgesehen von Brandanschlägen, das sind ja die hinterhältigsten Aktionen. Aber was sind so die Kleinigkeiten, die vermeintlichen, die du tagtäglich erlebst?
Also eine Kleinigkeit ist, wenn jemand vor meinem Haus auf der Straße steht und ein Selfie von sich macht und man eigentlich weiß, er fotografiert das Haus. Mhm. Oder man fährt vom Anton-Schmaus-Haus nach Hause und ein Auto verfolgt einen. Mhm. Man schreibt sich die Nummer auf, man gibt es dem LKA weiter und das LKA sagt, diese Nummer gibt es nicht.
Mhm. Also hast du auch eine dicke Haut schon bekommen?
Naja, es ist, ich bin Demokratin, ich glaube an diesen Rechtsstaat und ich glaube an die Sicherheitsbehörden. Aber im Moment ist es so, dass ich glaube, dass bei den Sicherheitsbehörden mal ein bisschen aufgeräumt werden muss. Mhm. Und bis das vollzogen ist, mache ich mal eine kleine Pause.
Gehen wir mal weg von der Politik jetzt. Das ist, glaube ich, hast du was Zwanghaftes an dir?
Ja, ich mag es nicht, wenn man unpünktlich ist.
Und fällt es dir auch schwer loszulassen?
Extrem, ja.
Und hast du dich ein bisschen vielleicht auch verbissen in dieses Ding?
Ich glaube, dass man sich, wenn es um Demokratie geht, immer verbeißen muss, weil es was ist, was einen und andere schützt. Und deshalb empfinde ich das nicht als zwanghaft.
Auch wenn es ungesund ist?
Ja, weil es letzten Endes irgendwann muss man sich die Frage stellen, wofür macht man das? Macht man das für sich oder macht man das eigentlich, weil man an etwas glaubt?
Und welche Antwort hast du auf diese Frage?
Ich mache das, weil ich an etwas glaube und weil ich will, dass meine Kinder in Freiheit leben.
Glaube klingt so nach Religion. Hat das was Religiöses?
Also religiös bin ich auf gar keinen Fall. Ich bin Freidenkerin. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Menschen wie ich mit vielen anderen Menschen nicht zusammen was tun, unsere Kinder mehr als ein Problem haben werden. Und deshalb möchte ich dagegen was tun.
Gut, danke schön. Das war sehr beeindruckend für mich. Ja, Miriam ist einer von diesen Menschen, die, wie gesagt, eine Arbeit machen, die kaum jemand wahrnimmt, die aber für uns als Gesellschaft, finde ich, elementar ist. Wie denkst du darüber, Franziska?
Ja, also ich bin wahnsinnig beeindruckt von dieser Frau und auch erschüttert, was sie mitmachen muss. Und bei ihr finde ich halt schön, dass sie offensichtlich, obwohl sie ja so einen langen Weg jetzt schon hinter sich hat und immer wieder mit diesem Hass konfrontiert ist und auch, dass sie Leute vor ihrem Haus sieht, also ich würde ja total paranoid werden, und dass sie trotzdem weiß, wofür sie es tut. Und man hat ja wirklich den Eindruck, das ist unfassbar wichtig, was sie da tut, und sie ist genau an der richtigen Stelle, damit Jugendliche sensibel werden auch für Rassismus, dass da einen Platz gibt, wo die aufgefangen werden, wo die Sozialkompetenz lernen. Und das ist eigentlich der einzige Trost, den ich da rausnehme, ist wirklich, dass sie mit dieser Herzlichkeit diesen Jugendlichen gegenüber vielleicht dann doch wieder in der nächsten Generation Herzlichkeit erzeugen kann.
Ja, ich finde, man hört aus ihrer Stimme auch, wie emotional das für sie ist. Und du hast vollkommen recht, also ich kenne das auch von mir, dass ich aufpassen muss, dass diese Wut, die sich ansammelt über die vielen Dinge, die nicht besprochen werden, dass die nicht kippt und zur Aggression wird. Denn auch ich habe das genauso wie sie erlebt, deswegen konnte ich mich darin sehr gut wiederfinden. Viele Dinge werden ganz groß besprochen. Jeder islamistische Angriff ist Anlass dazu, die Titelseiten mit angstmachenden Überschriften zu füllen. Aber in der Tat, wenn du dich damit beschäftigst, sind die rechtsradikalen Gewalttaten in den letzten Jahren stetig angestiegen und sind weitaus mehr, als wir wahrnehmen. Und da ist so eine Person, die an der Front arbeitet, um diesen etwas militaristischen Begriff einzuführen, nicht nur mutig, sondern sie nimmt einfach auch unglaublich viel Schmerz in Kauf, denn es ist unangenehm. Stell dir vor, du lebst in einem Wohnhaus und du weißt nicht, wer treibt sich draußen vor der Tür herum. Man ahnt, Leute haben einen irgendwie auf dem Schirm, aber man weiß es doch nicht. Und es geht ja auch nicht nur um sie, es geht auch um ihre Kinder. Also ich finde das ganz, ganz bemerkenswert. Und sie ist für mich wirklich, um das etwas kitschig zu sagen, eine Heldin.
Ja, das verstehe ich.
So, Franziska, ich habe eine Überraschung für dich. Ach. Ich habe hier einen Briefumschlag in der Hand. Mhm. Und da ist ein Zettel drin. So, und ich habe eine Frage. Und zwar haben wir immer am Ende unserer Folgen einen Zettelkasten. Und in diesem Zettelkasten sind Fragen drin. Und ich lese dir mal vor, was hier steht. Mhm. Der Kamp-Lindforter Bürgermeister Christoph Landscheid von der SPD beantragte im vergangenen Jahr einen großen Waffenschein, um sich und seine Familie besser vor Rechtsextremisten schützen zu können, die ihn mehrfach massiv bedroht hatten. Sollte in solchen Bedrohungssituationen der Besitz einer Waffe möglich sein? Ja oder nein? Was denkst du darüber?
Boah, krass. Ja, ich bin da ehrlich gesagt ziemlich zwiegespalten, weil ich ja viele Jahre in den USA gelebt habe und da schon immer das Credo war, ja, also man muss einfach nur mehr Waffen kaufen, um sich selber zu schützen. Und im Prinzip war es aber meistens so oder sehr, sehr oft kam es einfach zu sehr schweren Unfällen mit Waffen im Haushalt. Deswegen, also ich bin einfach erschüttert, dass jemand überhaupt diesen Gedanken haben muss. Und ich bin eigentlich immer eher gegen Waffen, aber ich verstehe natürlich, wenn jemand selber in so einer Situation ist, dass er den Eindruck hat, das ist das Einzige, was ihm jetzt noch hilft.
Also ich glaube, eine Waffe zu besitzen führt nicht dazu, dass man weniger bedroht wird. Im Gegenteil, ich glaube, dann wird der Konflikt viel militanter und am Ende schießen wir uns gegenseitig ins Knie, erreichen aber nicht das, was wir brauchen, nämlich Aufklärung. Und Aufklärung mit Waffen ist immer schlecht. Das haben, glaube ich, einige Leute schon erfahren, sowohl Staaten als auch Menschen. Deswegen, ich bin da voll deiner Meinung. Ich halte das für keine gute Idee.
Ich habe natürlich auch eine Überraschung für dich, Serda.
Da bin ich gespannt.
Ja, ich habe eine Schätzfrage für dich. Mhm. Und zwar, wie viel Prozent der KommunalpolitikerInnen wurden schon mal persönlich beleidigt oder bedroht?
Oh, da denke ich, das wird sehr hoch sein. Lass mal überlegen. Bedroht und beleidigt auch, ja? Mhm. Ja, da wage ich mich jetzt weit raus. Mindestens 70%, eher mehr.
Oha. Nee, es sind 47%.
Oh, okay.
Aber immer noch.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Immer noch viel, finde ich.
Ja, zu viel. Jede Beleidigung ist eine zu viel. Aber ich dachte so in Zeiten des Internets, wo man schnell mal einfach sich auskotzen kann, wäre das mehr. Ja.
Ja, was haben wir denn für ein Fazit von dieser Folge? Also ich denke mir, im Prinzip ist es ja so, man muss sich einfach immer erstmal in die Lage des anderen reinversetzen, um überhaupt urteilen zu können. Und am besten ist es einfach, wenn man völlig ohne Urteil auf Menschen zugeht.
Ich habe das Gefühl, dass wir zwei ganz unterschiedliche Teile Deutschlands gesehen haben, aber zwei zugleich auch sehr ähnliche Probleme. Nämlich, wie gehen wir mit Vielfalt um? Und nehmen wir sie an, als einen Teil von uns, als Bereicherung, oder lehnen wir sie ab, als Störelement, als etwas, was wir nicht haben wollen? Und ich finde, beide geben darauf eine wunderbare Antwort. Also in meinem Fall sind es die offenen Arme, zu sagen, wir empfangen jeden, der hier hinkommt, mit Herzlichkeit und wir versuchen ihm zu vermitteln, welche Werte wir haben. Und ich glaube, bei dir ist das ähnlich. Da ist es aber nicht Mohamed Al-Halak, den du getroffen hast, sondern es ist sein Umfeld.
Ja, und ich finde, man hört es ja auch schon an der Stimme von Mohamed Al-Halak und genauso hört man das auch an der Stimme von der Miriam Blumenthal, wie schwer das wiegt, was sie zu tragen hat jeden Tag. In der nächsten Folge, da treffen wir besonders junge Politikerinnen und Politiker. Und da muss ich ja sagen, in dem Alter, in dem die schon ernsthafte Politik machen, da war ich noch in der Disco unterwegs und hatte überhaupt gar keine Verantwortung.
Franziska, wir werden alt, aber das hat auch seine Vorteile.
Local Heroes, der Podcast mit Franziska Wanninger und Serda Somuncu, ist eine gemeinsame Podcast-Serie von Radio 1, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Bayern 2 vom Bayerischen Rundfunk. Die Hosts sind Franziska Wanninger und Serda Somuncu. Die Autorinnen Amelie Ernst, Veronika Macher, Katja Weber und Julia Zöller. Projektleitung Sophie Detzelhofer. Redaktionelle Verantwortung Rolf Kunz und Philipp Grammes. Produktion und Sounddesign Max Stern. Ton und Technik Anton Wunder und Uli Sauer. Atrium Studios München. Gesamtkoordination Robert Skupin. Sehen Sie auch die TV-Dokumentation Zeit für Local Heroes in der ARD-Mediathek.